herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Mit Felicita Banshaf und Bastian Best.
Hallo und willkommen zu Folge 7 des Podcasts. Hallo Felicita.
Hallo Basti.
Heute geht es um das Thema, wie man Patentansprüche schreibt. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum denn überhaupt? Warum eine eigene Folge über Patentansprüche, Felicita?
Naja, jeder weiß ja, dass die Patentansprüche den Schutzbereich definieren und damit den Umfang des Verbietungsrechts, welches das Patent später verleiht. Und von daher haben die Patentansprüche eine ganz maßgebliche Bedeutung. Und es kommt dabei ja sehr auf einzelne Worte, Formulierungen und so weiter an. Und diese beeinflussen maßgeblich den Wert eines Patents nachher. Und wir haben ja schon öfter im Podcast über die Patentansprüche gesprochen. Und dann kam die Idee auf, ja, dass man sich mal mehr damit beschäftigt, wie die aufs Papier kommen.
Ganz genau, ganz genau, ist richtig, ja. Wir haben in der Tat schon oft drüber gesprochen, über die Patentansprüche an sich, ja. Zum Beispiel so Ideen, dass ein Patentanspruch auch mal länger sein darf. Das war die Folge 2. Und zuletzt auch in der Folge 6, in der vorherigen Folge, über Ansprüche und insbesondere auch Anspruchskategorien für KI-Patente. Ja, also immer ging es um die Patentansprüche, aber wir haben in der Tat noch nie richtig erklärt, wie man eigentlich dahin kommt, ja, wenn man jetzt vor dem weißen Blatt Papier sitzt oder vor dem weißen Word-Dokument, wenn man eine Patentanmeldung schreibt. Also, ich bin sehr gespannt, welche Tipps und Tricks du da auf Lager hast, Felicita. An dieser Stelle auch der Aufruf an alle Live-Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier auf LinkedIn. Schreiben Sie uns doch in die Kommentare, wie Sie beim Schreiben der Patentansprüche vorgehen und auch welche Fragen Sie dazu haben. Also, dann würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema. Wie schreibt man jetzt Patentansprüche? Felicita, wie ist denn das? Bevor du überhaupt mit dem Schreiben der Patentanmeldung anfängst, was brauchst du denn da überhaupt? Was wäre so ein ideales Ausgangsmaterial? Kannst du das mal skizzieren?
Ja, also was ich sehr gerne immer habe und was mir sehr hilft beim Schreiben, ist eine gute Erfindungsmeldung. Was ist jetzt eine gute Erfindungsmeldung? Da geht's ja schon los. Vielleicht ein paar Punkte, was ich sehr gut finde als Basis für das Ausarbeiten von einer Patentanmeldung und gerade für die Ansprüche. Eine Zusammenfassung, die nicht zu ausführlich ist, sondern tendenziell eher in Stichworten ist, die zunächst einmal kurz das Problem erklärt, am besten in der Sprache des Erfinders, in seinen eigenen Worten, was das Problem ist, was jetzt mit dieser Erfindung gelöst werden soll. Und dann in 1 bis 2 Sätzen, wodurch dieses Problem dann gelöst wird. Wie das gemacht wird, allerdings nicht jetzt so frei in der eigenen Sprache, dass es egal ist, wie man die Begriffe verwendet, sondern es wäre mir schon wichtig, dass gleiche Dinge immer mit dem gleichen Begriff bezeichnet sind, weil das Verständnis deutlich vereinfacht nachher, dass auch wirklich mit dem Begriff immer dies und jenes gemeint ist. Also wie gesagt, kurz die Einführung des Problems, dann weiter, wie diese Erfindung oder wie das Problem dann gelöst wird, was die Erfindung ist in 1 bis 2 Sätzen. Und dann wäre es gut, wenn stichpunktartig beschrieben wird, wie das Ganze funktioniert. Also wenn es vielleicht eine kurze technische Erklärung, warum das so ist, was der technische Effekt ist. Und dann verschiedene Ausführungsformen, wie das alles noch ausgestaltet sein kann. Und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn einmal zusammengefasst ist, was die Minimalversion ist. Also welche Merkmale ich quasi mindestens brauche, um diese Erfindung umzusetzen. Also was Must-Haves sind und welche Merkmale Nice-to-Haves sind. Und wenn ideal, das ist super, aber das ist schon wirklich advanced, wenn die Merkmale, die quasi optional sind, jeweils einzeln mit dem technischen Effekt beschrieben sind. Also wenn jetzt dieses Merkmal das und das bringt, das ist schon sehr advanced, aber das kann alles in Stichworten sein. Also das muss wirklich nicht ausformuliert und großer Prosatext sein, sondern wirklich nur grob runterskizziert in Bullet Points. Und was auch wichtig oder hilfreich ist, manchmal hat man ja Varianten oder so Ausschlusskriterien, wo eine Variante bestimmte Merkmale hat, die dann aber andere Merkmale oder Kombinationen ausschließen. Wenn diese Ausschlüsse klar dargestellt sind in diesen Stichworten. Also das finde ich auch noch sehr hilfreich. Und ja, letztendlich, was ich dann noch sehr hilfreich finde, ist, wie die konkrete Anwendung oder Umsetzung geplant ist und welche Struktur dahinter steht. Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, dass man sagt, okay, ich habe folgende Lieferkettenstruktur oder folgende Zuliefererverteilung im Hintergrund. Bei dir wäre das wahrscheinlich Netzwerktopologien etc. Also wie ist geplant, wo wird welcher Abschnitt oder welche Schritte eines Verfahrens, wo werden die gerechnet? Wer kommuniziert da mit wem? Und vor allen Dingen nicht nur, wie ist es aktuell geplant im aktuellen Produkt, sondern wie ist es vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren oder in 15 Jahren, dass ich halt diese Zukunftsvarianten auch mit abdecke. Also was kann man sich vorstellen, was es möglicherweise in 15 Jahren im Hintergrund der fortschreitenden Entwicklung gibt. Was ich dann noch sehr hilfreich finde, sind Informationen zur Strategie. Also was will ich überhaupt erreichen oder warum will ich für diese Erfindung die Patentanmeldung wirklich anmelden? Ist das zum Beispiel eine Defensivpublikation? Ist das eine Patentanmeldung, mit der will ich als Arbeitgeber einfach meine Arbeitnehmererfinderrechte, meinen Pflichten nachkommen? Oder ist das wie beispielsweise bei Startups sehr häufig wirklich für die Absicherung meines Geschäftsmodells und meiner existenziellen Business-Idee? Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt die 20., 30. Verbesserung in kleinen Schritten von einem Produkt habe, wo nicht die Existenz meiner Firma von abhängt. Und dann, was sehr, sehr hilfreich ist, ist gut bekannter Stand der Technik. Also wenn man den Stand der Technik wirklich gut kennt, sowohl in Patentschriften als auch generell, was auf dem Markt ist, vielleicht auch teilweise Informationen zum Wettbewerber. Was auf dem Gebiet generell aktuell der Stand der Entwicklungen ist, finde ich sehr interessant. Und wichtig ist ganz essentiell immer die Angabe, wird es demnächst veröffentlicht? Das heißt, haben wir eine Frist, in der wir unbedingt die Anmeldung einreichen müssen? Also essentiell für alle, die sagen, ich habe eine Erfindung, es muss eine Patentanmeldung geschrieben werden. Wenn man Stand der Technik angibt, ist es sehr wichtig, auch für uns zu wissen, was ist jetzt wirklich nur interner Stand der Technik, weil oft ist die eigene Entwicklung intern im Haus ja viel weiter als extern. Und dass man dann wirklich nur den externen Stand der Technik als Basis nimmt und intern ist ja geheim, ist es ja dann nicht öffentlich, dass man da unterscheidet. Und essentiell, ganz oft bei mir, wirklich geeignete Figuren. Und dieses Figuren ist ein Thema, da könnten wir fast eine eigene Folge drüber machen. Da kann man sich, glaube ich, oder könnte man sich teilweise viel Arbeit sparen oder da kann man auch einiges mit rausholen in der Beschreibung der Erfindung.
Da haben die Erfinder ganz schön was zu tun, wenn sie deine perfekte Erfindungsmeldung schreiben wollen, ja. Okay. Aber ja, finde ich gut. Ist, glaube ich, alles drin, ja. Also ein paar Punkte habe ich mir gerade notiert, die ich nochmal aufgreifen möchte. Also was ich auch ultra wichtig finde, ist die Konsistenz in den Begrifflichkeiten. Ja, das hast du am Anfang gesagt. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie das ist bei griffigeren Erfindungen so in deinem Bereich, aber in der Software ist das halt oft ein Problem, weil die Sachen sind halt virtuell. Das heißt, du kannst sie im Grunde nennen, wie du willst, ja. Oft, natürlich gibt es bei gewissen Informatikgebieten natürlich auch festgelegte Terminologie, aber vieles ist halt einfach frei, ja. Und ob man jetzt die Daten irgendwie Dataset nennt oder Data Record oder eben dann mal so, da kommt man dann als Patentanwalt, komme ich wirklich in die Bredouille und ich muss mir jedes Mal überlegen, dann ist jetzt dasselbe gemeint oder ist das jetzt eine andere Nuance von etwas? Also Konsistenz finde ich ultra wichtig, ja. Du hast auch gesagt, Hierarchie. Findest du gut, wenn der Erfinder quasi schon vorgibt, was das minimale Set an absolut notwendigen Merkmalen ist und was dann nice to have Weiterbildungen sind?
Ja, aber Hierarchie würde ich es, glaube ich, nicht nennen, sondern nur technische, funktionale Blöcke. Also
verstehe.
Ich würde eigentlich gern im Prinzip einen inneren Kreis haben,
ja,
und nicht unbedingt Hierarchie, sondern wirklich nur so einen inneren Zirkel, in dem die Merkmale drin sind, die für die Erfindung technisch notwendig sind, damit sie funktioniert.
Okay.
Und außerhalb von diesem Kreis alle anderen, aber die nicht unbedingt schon vorstrukturiert.
Also das heißt, da geht es dir gar nicht um den, also es geht gar nicht darum, dass der Erfinder das eine Merkmal identifiziert, das abstrakteste Merkmal,
Nein.
das jetzt die Erfindung neu macht.
Nein.
Im Vergleich zum Stand der Technik, den er kennt. Okay, sondern es geht quasi um die ausführbare Version der Erfindung. Was braucht man dafür?
Genau, was brauche ich technisch zwingend? Dieses Verständnis ist ja für mich essentiell, weil ich darf ja keins von diesen weglassen und ein anderes zur Abgrenzung aufnehmen in den Anspruch 1, weil damit ein zwingendes Merkmal nicht drin ist. Das heißt, ich muss gucken, was ist wirklich zwingend und mit was davon kann ich mich quasi abgrenzen, beziehungsweise wie kriege ich das hin, dass ich ein zwingendes Merkmal vielleicht doch nicht im Anspruch habe, aber das so beschreibe, dass es funktioniert. Oder also ich brauche ja die Randbedingungen. Ja?
Ja.
Wie breit kann ich das dann machen oder was... Wie baue ich das zusammen? Also für mein Verständnis ist es wichtig zu wissen, was ist zwingend muss zwingend vorhanden sein, dass es geht.
Ja, genau. Was machst du, wenn, genau, okay, jetzt habe ich verstanden, was du mit dieser, was ich Hierarchie genannt habe, was du damit meinst. Ja, okay, also es geht da noch nicht um den Vergleich mit dem Stand der Technik.
Nein.
Trotzdem hast du gesagt, du wünschst dir auch Stand der Technik von Erfinder. Ja, also wünsche ich mir auch, weil die Erfinder wissen meistens am besten, was sich im Markt so tut und was eben die Entwicklungen sind in der Community. Was machst du aber, wenn, das habe ich tatsächlich, ja, eigentlich regelmäßig, dass die Erfindung eben gut beschrieben ist, ja, wie du sagst, schön strukturiert, ja, essentielle Merkmale, dieser Inner Circle, der Kern sozusagen, nice to have, außenrum vielleicht in mehreren dann doch so Priorisierungen. Und dann ist am Schluss eine Liste mit Stand der Technik dran, mit Dokumenten, wo nichts dazu groß steht oder wo nicht ersichtlich ist, wie passt das jetzt zusammen eigentlich oder was ist da jetzt genau relevant?
Lesen.
Zur Erfindung. Ja, ja.
Also ja, dann fängt es Arbeiten an. Also dann gucke ich es mir halt, wenn ich es nicht verstehe, frage ich rück, warum das Dokument ausgewählt worden ist. Also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Idealerweise ist der Unterschied zu dem jeweiligen Stand der Technik-Dokument kurz skizziert in einem Satz. Unterschied, wir sehen den Unterschied zwischen der Erfindung und diesem Dokument in dem und dem Punkt. Oder das Dokument scheint ein A-Dokument zu sein. Also weiter von Bedeutung oder wie auch immer. Also da reicht aber wirklich ein Satz. Das müssen keine Abhandlung sein. Also das kann diese Erfindungsmeldung kann im Prinzip eine Liste von Stichworten sein, die eigentlich jeder, der die Erfindung durchdacht hat, relativ schnell runterschreiben sollte. Also ich glaube, dieses Erfindungsmeldungsschreiben hat manchmal so ein bisschen so einen Schrecken. Ich glaube, wenn man einmal weiß, wie man sich da durchhangelt und so einen Fragenkatalog hat und das ein paar Mal gemacht hat, verliert das an Schrecken. Vielleicht ein Punkt noch. Manchmal wünsche ich mir ein Abkürzungsverzeichnis oder ein Glossar. Also es sind oft Präsentationen beigefügt mit internen Abkürzungen, weil das natürlich gut ist, die intern zu verwenden. Aber wir als Patentanwälte kennen die natürlich nicht immer. Und es wäre gut, wenn es halt quasi eine Liste gibt, die einmal die Abkürzung erklärt oder wenn es bestimmte, gerade in Funktionen, bestimmte Parameter oder was irgendwas berechnet wird, wenn kurz erklärt ist, was da für eine Definition dahinter steht. Oder was das dann letztendlich für ein gemessener Wert ist.
Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart, und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
Die Idee mit dem Glossar finde ich ziemlich gut. Das habe ich noch nie. Also ich habe noch nie die Erfinder gefragt nach einem Glossar, aber die Idee finde ich ganz gut, weil vielleicht zwingt das ja den Erfinder auch dazu, eben wieder konsistent zu werden in den Begrifflichkeiten, ja, wenn er sich überlegt, was sind jetzt da die zentralen Begriffe. Finde ich gar nicht schlecht. Okay. Ich habe mir noch aufgeschrieben, als du gesagt hast, was du dir wünschst, was ich, eine Sache, die ich mir zusätzlich noch wünsche, ist aber eigentlich auch die einzige, ich frage immer die Erfinder auch in meiner Checkliste, die ich dann eben rausgebe, wie man beim Wettbewerber testen kann, dass die Erfindung vorliegt. Das ist aber wahrscheinlich was Software-spezifisches wieder großteils, ja, weil man es halt oft nicht sieht direkt von außen. Dann muss man die Erfinder oft nochmal kitzeln. Wie kann man denn rausfinden? Zumindest, wie kann man irgendwelche Tests machen am Verletzer, am Wettbewerberprodukt, um einen Indiz zu haben, dass die Erfindung da vorliegt, ja. Das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich zusätzlich noch reinschreibe. Letzten Punkt, den ich aufgreifen möchte, Figuren, hast du gesagt, wünschst du dir im Idealfall, also auch schon ganz richtig technische Zeichnungen vermutlich von den Gruppen, die ihr da macht?
Nee, gar nicht unbedingt. Also Figuren ist für mich so ein bisschen Thema, die Erfinder wissen eigentlich meistens sehr, sehr gut, mit welchen Figuren sie die Erfindung mir ganz gut erklären können. Das ist super. Und da wird sich manchmal super viel Mühe gegeben mit Screenshots aus dem CAD und das ist echt perfekt und die Erfindung kann man super verstehen. Mhm. Das Problem ist, die sind im CAD ganz oft farbig eingefärbt. Mhm. Und wenn man einmal im CAD diese Ansicht so positioniert hat in 3D und dann den Screenshot macht, das kriegt man ein zweites Mal nicht mehr genau so hin. Und aus diesem Bild oder dem Screenshot dann hinterher schwarz-weiß Strich zu machen, bedeutet ganz oft wirklich einen Zeichner zu beauftragen. Und ich denke, man könnte sich einfach viele Arbeitsschritte sparen, wenn man im CAD diese, klar, wenn die Bilder für eine PowerPoint-Präsentation intern gemacht werden, müssen die farbig sein. Und in Farbe sehe ich das auch natürlich alles viel besser, weil ich die einzelnen Bauteile besser erkenne, welches Bauteil ist was. Eins ist rot, eins ist blau, eins ist... die farbliche Abbildung ist immer sehr hilfreich. Aber es wäre für mich super, super gut, wenn einmal das Bild in Farbe gemacht wird, dann kurz auf schwarz-weiß Strich oder diese Strichdarstellung im CAD geschaltet wird und dann in derselben Position nochmal der Screenshot gemacht wird, weil ich mir dann sparen könnte, dass man davon, oder generell, man kann sich dann einfach sparen, Zeichnungen anfertigen zu lassen, die das so wiedergeben. Das ist ein Zeitfaktor, das ist in meinen Augen auch ein Kostenfaktor. Man muss es kontrollieren und die CAD-Bilder, die Zeichnung gibt's ja quasi. Warum soll sich dann einer nochmal hinsetzen und das von Hand abzeichnen, weil man das nicht gescheit konvertieren kann aus dem Screenshot? Wenn man diese Bilder macht, dass man dann immer von der Position exakt das Gleiche nochmal in schwarz-weiß Strich macht und ohne Bezugszeichen und ohne irgendwelche Zeichnungen, weil man die dann auch nicht rauskriegt. Und die Bezugszeichenvergabe mache ich ja dann passend zu den Ansprüchen. Also ich brauche quasi, ich nenne es mal Blanko-Figuren, die wirklich nur den Gegenstand zeigen, ohne Bezeichnungen, ohne Linien, Bezugslinien, Ziffern und, die ich dann entsprechend der Patentansprüche, der Struktur der Patentansprüche und den einzelnen Merkmalen auch bezeichnen kann. Also ich nehme bei Baugruppen zum Beispiel, fange ich, oder mit Ausführungsbeispielen, mit 100 an, 10 ist die erste Baugruppe, 20 die zweite Baugruppe, 30 die dritte. Das zweite Ausführungsbeispiel bekommt 200 und das dritte 300. Und die Teile der ersten Baugruppe, die 10 heißt, heißen dann 11, 12, 13, 14. Das heißt, wenn ich nachher meine Bezugszeichen im Text habe und in den Ansprüchen, kann ich aufgrund der Systematik quasi schon zuordnen, zu welcher Baugruppe gehört dieses Bauteil. Das macht es mir in der Arbeit damit beim Bezugsziffern einfügen viel leichter, weil ich nach 10 Minuten die auswendig kann und genau weiß, wie die da in der Baugruppe zugehörig sind und viel schneller nachher kontrollieren kann in den Patentansprüchen, ob die Bezugszeichen richtig sind oder nicht. Wenn ich die durchnummeriere von 1 bis 100 und da kein Zusammenhang sind, sondern dass einfach alles Zahlen sind nacheinander, finde ich das viel schwerer zu kontrollieren und nachzuvollziehen. Und ich muss immer gegenchecken, welches Bezugszeichen hat jetzt gehört zu welchem Bauteil. Und wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt Bezugszeichen 21 ist in der Baugruppe und ich bin aber in einer anderen Baugruppe, weiß ich, da ist ein Fehler. Also von der Kontrolle, ja, hilft mir das sehr nachher.
Mhm. Verstehe, okay. Leider sehr wahr, schreibt der Benjamin Grau. Schöne Grüße an Benjamin. Ich glaube, er bezieht sich darauf, ich glaube, der Kommentar kam rein, als du über die Farben in den Zeichnungen gesprochen hast. Und jetzt hast du auch ganz viel über die Figuren gesprochen tatsächlich. Was mich zu der Frage bringt, also wenn du jetzt eben diese perfekte Erfindungsmeldung hast, mit all dem, was du beschrieben hast, in welcher Reihenfolge schreibst du denn jetzt die Anmeldung? Machst du erst die Ansprüche oder erst die Figuren fertig mit den Bezugszeichen oder erst die Beschreibung, mal so, mal so? Wie gehst du da vor, in welcher Reihenfolge?
Grundsätzlich immer erst die Ansprüche. Immer, immer. Als allererstes, immer, ja. Weil die Ansprüche meine Gliederung definieren.
Also vor den Figuren mit den
immer. Bezugszeichen. Mhm. Immer zuerst die Ansprüche. Die Ansprüche, da überlege ich mir relativ viel und ich überlege sehr lange für die Ansprüche. Mhm. Also wenn ich nicht zufrieden bin mit den Ansprüchen und der Struktur meiner Ansprüche, fange ich nicht an, den Text auszuarbeiten.
Mhm.
Ich fange manchmal an, um vielleicht im Kopf klarer zu werden, die Figuren, sage ich mal, zu präparieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich schwarz-weiß nicht vorliegen habe, sondern irgendwelche bunten CAD-Grafiken und ich komme im Anspruch nicht weiter, dann setze ich mich teilweise hin, je nach Komplexität. Entweder macht es dann ein Patentzeichenbüro und ich lasse die schon mal abzeichnen ohne Bezugszeichen. Oder wenn es einfache Sachen sind, zeichne ich das auch selber ab. Weil man beim Zeichnen sehr oft sich teilweise nochmal über viele Merkmale klar wird, wenn man im Detail einzelne Sachen selber nacharbeitet. Aber im Prinzip immer die Ansprüche zuerst.
Mhm.
Und wenn ich die Ansprüche habe, wenn ich die Ansprüche schreibe, schreibe ich auch sehr viel Kommentare und Anmerkungen dazu, welche die Basis für meine Anmeldung nachher für meine Beschreibung nachher bilden. Also ich fange quasi an mit den Ansprüchen. Ich überlege mir, okay, welche Gegenstände oder welche Kategorien oder wie will ich das eigentlich platzieren?
Lass uns da noch nicht so tief ins Detail gehen. Ja. Lass uns nochmal bei der Reihenfolge an sich kurz bleiben. Da möchte ich nochmal kurz einhaken. Ich finde es interessant. Du sagst ja ganz kategorisch, Ansprüche zuerst. Immer. Ja.
Machst du es anders?
Gibt's nichts anderes.
Machst du es anders?
Manchmal schon. Also wenn ich eine perfekte Erfindungsmeldung habe, eine gute Erfindungsmeldung, die gut ausgearbeitet ist und wo man beim Lesen vielleicht mit einem kurzen Erfinderinterview noch versteht, was da jetzt gewollt ist, was der Kern ist, was die Story ist, Problem, Lösung und so weiter, ja, dann mache ich es genauso wie du, dann fange ich auch mit den Ansprüchen an, natürlich, ja, weil die definieren alles an, die sind die Grundlage für alles andere, ja, genau, für die ganze Story, die man da quasi entwickelt in der Patentanmeldung. Allerdings mache ich es manchmal anders, wenn die Erfindungsmeldung eben nicht perfekt ist. Und zwar, also ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber halt geschrieben von Erfindern, die das vielleicht zum ersten Mal machen. Also Startups oder generell Unternehmen, die eben jetzt neu in das Patentthema reinkommen, die halt gar nicht wissen, wie man sowas schreibt. Und da gibt es ja riesige Unterschiede, ja. Also ich sag mal, wenn man mit Patentprofis arbeitet, die wissen natürlich, wie man so eine Erfindungsmeldung aufzieht, ja. Mhm. Wie du gesagt hast, was gibt's? Problem, Lösung und das Ganze abgestuft und so weiter. Das sind die Erfindungsmeldungen super, aber wenn man mit eher Patentneulingen zu tun hat, ist es oft schwierig zu vermitteln, denen abstrakt zu vermitteln, was man braucht als Inputmaterial. Und dann ist die Erfindungsmeldung halt oft so, dass man gar nicht weiß, also man weiß natürlich, um was es geht, was ist das Produkt, ja, und auch was sind da die Innovationen drin dann oft, ja, in dem Produkt, aber man weiß nicht wirklich, wo die Reise da jetzt hingeht, ja. Vielleicht gibt es auch gar keinen Stand der Technik recherchiert, vielleicht recherchiert man den selber und man weiß gar nicht recht, welches ist denn jetzt das neue Merkmal für den Anspruch 1, sage ich mal. Und da mache ich es manchmal so tatsächlich, um das quasi zu entwickeln, mit dem Erfinder, schreibe ich eigentlich schon die, mache ich eigentlich die Figuren und schreibe die Figurenbeschreibungen letztendlich, ja, und hangel mich dann zusammen mit den Erfindern da weiter entlang und mach da Fragen rein und mach da Interviews mit denen und arbeite dann mit denen zusammen daran. Also ich sag mal, aus der Erfindungsmeldung entsteht dann quasi erst so eine aufgebohrte Figurenbeschreibung, die Detailed Description. Wobei ich sagen muss, dass ich im Softwarebereich die Figuren eh oft selber mache, weil, also oft hat man halt, also in den Erfindungen, die algorithmisch sind, wo die Hardware quasi uninteressant ist, ja, ist einfach ein Computer, da mache ich halt dann Flowcharts. Entweder idealerweise liefern auch die Erfinder schon. Ja. Aber wenn nicht, dann entwickle ich die halt beim Nachdenken. Und das ist dann wiederum eine gute Diskussionsgrundlage für die, um mit den Erfindern zu sprechen und zu sagen, guck mal, jetzt habe ich hier einen Flowchart gemacht, wie ich es mir bei euch so, wie ich das verstanden habe, stimmt das denn? Wie läuft das denn bei euch ab? Also was ich sagen will, ist, da entwickelt sich dann quasi in diesen Fällen iterativ die Erfindungsmeldung eigentlich weiter. Und dabei entstehen aber schon zumindest mal gewisse Blöcke der Anmeldung, nämlich die Figuren und auch zumindest mal große Teile der Figurenbeschreibung.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich mache das ein bisschen anders, weil ich habe das Problem, wenn ich jetzt eine Figur habe und ich mache die Figurenbeschreibung, dann sehe ich ja das Bauteil. Aber ich muss ja die Merkmale anders gruppieren, weil die sind ja immer in dem Bauteil oder in der Figur, die ich quasi kriege, weil das zeigt ja meistens die Baugruppe im Ganzen. Und ich habe ja nicht unbedingt diese Blöcke. Also was ich manchmal mache, wenn ich merke, ich muss noch strukturieren oder ich muss das irgendwie verarbeiten. Ich bin ja totaler Fan von Mindmaps, weißt du ja schon.
Ja,
ich stehe total auf Mindmaps. Ich packe dann die einzelnen Merkmale auf diese Mindmap und versuche die dann zusammen zu gruppieren, die Zweige zu machen und mache mir quasi die Baumstruktur der Ansprüche in der Mindmap. Also ich fange dann an und schreibe als ersten Zweig Anspruch 1 und dann schiebe ich die Merkmale da rein und dann hänge ich die Ansprüche so drunter, wie das gehen könnte von der Konstruktion her mit den Abhängigkeiten, den Rückbezügen und die Merkmale sind dann einzelne Zweige, also wie die Merkmalsanalyse quasi.
Ja.
Und wenn ich merke, okay, vom Stand der Technik, ich packe dann den Stand der Technik als weiteren Zweig dazu, also Parallelzweig, und wenn ich merke, okay, weg, dann schiebe ich die Merkmale halt um oder macht die Abhängigkeiten anders. Also wenn ich halt anfange und ich fange jetzt an mit irgendeiner Konstruktion und dann merke ich halt, oh, diese Variante kriege ich als Unteranspruch 5 da jetzt nicht rein. Ich muss vorher abbiegen, um zu dieser Variante zu kommen, weil ich die Abhängigkeiten sonst nicht gescheit hinkriege mit diesen ganzen Merkmalskombinationen. Und dann kann ich das in der Mindmap relativ gut und visuell darstellen und hin und her schieben in dieser Konstruktion. Und wenn ich die habe, mit den Bullet Points meiner Features, welche mal wo grundsätzlich sein sollen, dann fange ich dann an, das auszuformulieren, wenn ich das gedanklich konstruiert habe, wenn das super kompliziert ist.
Ja, verstehe. Okay, also du machst tatsächlich eine wirkliche Mindmap.
Wenn es wirklich schwierig ist, mache ich eine Mindmap. Also wenn ich wirklich ganz, ganz viele Merkmale habe, ich versuche dann ja, wie im es passt, gibt es ja diese Baumdarstellung der Ansprüche.
Genau.
Genau. Und ich versuche dann, ja, ich schaue da immer rein und ich versuche dann tatsächlich, diese Abhängigkeiten für mich im Kopf erstmal zu sortieren.
Ja, du bist ein visueller Typ, glaube ich. Also ich mache keine Mindmaps. Wenn ich Konzept im Kopf habe, schreibe ich und dann habe ich es linear.
Ja, und am allerbesten ist eigentlich handschriftlich, aber dann kann ich ja die Zweige nicht hin und her schieben, dann male ich ja ständig neu.
Ja, genau.
Und da mache ich es dann digital. Aber mit Stift in der Hand, so Kästchen hin und her schieben auf dem Bildschirm, ja, das ist sensationell für mich. Das brennt sich ins, das geht gut in mein Gehirn.
Interessant, okay. Ja, so hat jeder eine andere Art Gehirn, ja, glaube ich. Ein Feedback gibt es vom Michael Lambacher. Er schreibt, sehe ich ähnlich, Ansprüche zuerst, also dein Punkt, Felicita, nämlich um Terminologie und Struktur festzulegen. Danach allgemeiner Teil und im Anschluss konkrete Implementierungen anhand von Figuren, auch bei Konzeptanmeldungen. Den letzten Punkt finde ich interessant. Also bis dahin hätte ich gesagt, klar, wenn das eine super Erfindungsmeldung ist, dann ist das ja die Struktur der Wahl. Ist ja klar, dann macht man das so, finde ich total. Auch bei Konzeptanmeldungen. Ja, wobei man halt dann hinten raus wahrscheinlich an den Punkt kommt, wo man sich fragt, wie funktioniert es denn jetzt, wenn man die Implementierung runterschreiben will?
Ja, aber das überlege ich mir eigentlich schon immer beim Anspruch. Also ich schreibe ja nicht die Ansprüche und habe keine Notizen dazu. Also wenn ich zum Beispiel so einen Anspruch formuliere oder entwerfe, dann fange ich quasi mit so Blockmerkmalen an. Also ich überlege mir, welche Merkmale ich grob im Anspruch, also erst die Kategorie, was will ich, fange ich jetzt an mit einer Vorrichtung, mit einem Verfahren, wie baue ich so generell auf, welche sind so meine Hauptansprüche oder auf welche Gegenstände richte ich das alles? Ja. Baugruppe 1, Baugruppe 2, Verfahren 1, Verfahren 2, wie baue ich das auf als Ankerpunkte? Also ich setze mir diese Ankerpunkte, dann fange ich an und sage, okay, welche Merkmale habe ich als Einleitung? Also wie tief will ich diese Baugruppe mal per se platzieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Achse für ein Fahrzeug habe, dann kann ich ja sagen, okay, Achse, Vorderachse oder Hinterachse oder Achse allgemein. Will ich das dann zum Beispiel konkret nur auf eine Hinterachse beschränken, weil das an der Vorderachse nicht relevant ist, weil man das da nicht macht? Oder wenn ich einen Sensor habe, was habe ich für einen Sensor? Gehe ich da zum Beispiel schon auf ein Messprinzip? Ja? Ist es kapazitiv? Ist es wie auch immer? Ja? Magnete, diese Messprinzip, will ich mich da schon einschränken oder nicht? Wie tief gehe ich quasi mit dem ersten Schritt in ein Spezialgebiet, um dann sehr breit in dem Merkmal weiterzumachen? Das überlege ich mir da.
Ja.
Und dann überlege ich mir die einzelnen Merkmale und dann definiere ich die einzelnen Merkmale. Also ich versuche dann erstmal einzuführen, welche Merkmale brauche ich alle, einmal alle aufzulisten. Und in einem zweiten Schritt stelle ich dann die Beziehung zwischen den Merkmalen her, wenn es die gibt.
Ja.
Ich versuche das sehr dogmatisch und sehr konsequent möglichst nicht zu vermischen. Auch wenn der Anspruch dadurch vielleicht von den Worten her länger wird. Aber ich versuche eher konsequent die einzelnen Bauteile, ich habe ja meistens strukturelle Gegenstände, die ich brauche, zu benennen und erst danach die Beziehung zwischen den Bauteilen herzustellen. Und dann, wenn ich mehrere Beziehungen habe, muss ich halt mehrere Sachen dazu schreiben. Und dann kommt ja irgendwann das Unterscheidungsmerkmal. Und wenn ich merke, ich habe sehr, sehr viele Beziehungen dazu und es wäre sehr lang, dann versuche ich das teilweise mit allgemeineren Begriffen zu machen und mache mir unmittelbar, also ich markiere die dann, ich highlighte die dann in Word mit irgendeiner Farbe, teilweise auch sortiert nach Gruppen, also Gruppe 1 kriegt Farbe 1, Gruppe 2 kriegt Farbe 2 und schreibe mir direkt unter den Anspruch diesen Begriff, den ich oben gehighlightet habe, nochmal und schreibe dazu auf, was mir dazu alles einfällt.
Inwiefern?
Was weiß ich, Begriff sowieso ist gleich und wenn ich weiß, ich habe eine Definition, schreibe ich gleich die Definition dazu auf. Oder ist gleich, dann weiß ich, ich muss das in der Beschreibung definieren. Oder ich sage, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Befestigungselement habe, dann schreibe ich Befestigungselement, also dann mache ich halt den Anspruch und nenne umfassend ein Befestigungselement. Und dann schreibe ich direkt unter den Anspruch, weil ich durchdenke ja momentan das Befestigungselement, was das alles sein kann, schreibe ich sofort darunter in Stichworten, also mit Aufzählungszeichen, Befestigungselement ist gleich, Nagel und so weiter, Niet, und schreibe alle Varianten, die mir dazu einfallen, als Aufzählung schon mal da rein.
Ja, okay.
Und dann gehe ich so Anspruch für Anspruch durch. Mach meine abhängigen Ansprüche.
Können wir an dem Punkt kurz nochmal einhaken, ganz kurz. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Wenn du sagst, Befestigungselement, also der Erfinder wird ja in der Erfindungsmanual wahrscheinlich nicht Befestigungselement schreiben, sondern der sagt ja Nagel oder so. Ne?
Genau.
Also das heißt, das generalisierst du beim Schreiben schon raus. Ja. Und schreibst dann im Anspruch 1 Befestigungselement, weil du weißt, es kommt jetzt nicht darauf an, dass das ein Vierkantschraube ist oder was weiß ich. Und schreibst dir dann dazu, was das aber alles sein kann, das Befestigungselement. Also das heißt, das ist quasi eher so, ich würde das Bottom-up Top-Down-Approach nennen, ja. Also du beim Schreiben generalisierst du gleich, soweit es dir sinnvoll erscheint, fängst also breit an und gehst dann top-down runter. Was fällt alles runter, was kann es alles sein oder so, ne? Alternativ kann man ja drüber nachdenken, dass man eher so bottom-up vorgeht, wenn man jetzt den Anspruch 1 schreibt. Also dass man wirklich das nimmt, was der Erfinder da im Sinn hat und das erstmal in eine Form bringt, wo man sagt, so ist der Anspruch jetzt, spiegelt wieder, was die Erfindung ist und sich dann überlegt, wie weit kann ich jetzt generalisieren, bis ich halt nicht mehr neu bin. Das würde mich interessieren, ob du da wechselst, ob du eben immer top-down vorgehst oder was du da für Überlegungen hast.
Ich glaube, das mache ich im Kopf. Also ich überlege mir im Kopf, wenn es gut geschrieben ist, wir hatten es ja vorhin schon, gibt es ja eine Kernaussage in 1 bis 2 Sätzen.
Ja. Ja.
Diese Kernaussage fasst ja mehr oder weniger schon die Merkmale zusammen, die man braucht.
Ja.
Wenn auch die minimalen Merkmale vorhanden sind. Dann habe ich quasi den Anspruch ja mehr oder weniger schon im Kopf. Klar, im Kopf durchdenke ich das dann mit dem Stand der Technik oder sortiere das nochmal um.
Ja.
Und dann habe ich aber die konkrete, dann habe ich im Kopf die Merkmalskombination, auf die ich den Anspruch richten will.
Ja.
Und dann gehe ich Merkmal für Merkmal durch, wie breit muss ich das machen oder wie eng. Und dann fange ich an zu schreiben. Also wenn ich sage, okay, das ist mein Unterscheidungsmerkmal, dann habe ich das Unterscheidungsmerkmal grob, aber nicht in der präzisen Formulierung für den Anspruch. Ich habe das ja dann technisch im Kopf, als Funktion quasi.
Ja.
Und dann schreibe ich auf, wie die einzelnen Merkmale sind. Und bei jedem Merkmal frage ich oder wäge ich dann ab, gehe ich jetzt, werde ich breiter oder gehe ich enger bis auf das, was der Erfinder mir sagt.
Ja.
Und dann baue ich das quasi so iterativ immer zusammen. Dann mache ich meine Liste. Und wenn ich die abhängigen Ansprüche mache, dann mache ich quasi im ersten Schuss die Unteransprüche ohne Nummern und ohne Rückbezüge. Sondern ich schreibe immer nur Komma wobei oder dadurch gekennzeichnet das. Und dann schreibe ich alle Merkmale, die sich irgendwie ergeben, jeweils als einzelne Unteransprüche. Ich formuliere das so.
Ja.
Unteranspruch und dann mit Highlightern, Stichpunkten zu den einzelnen Merkmalen, was ich alles dann dazu sagen würde und, und.
Ja.
Und wenn ich das alles habe, dann, und ich würde jeden Anspruch tatsächlich nummerieren, käme ich je nach Umfang deutlich über die 15. Locker. Also 20, 30, manchmal 40. Und dann fange ich an, mir zu überlegen, welche davon kann ich alle nur in die Beschreibung packen?
Ja.
Die markiere ich dann im Highlight alle mit der Farbe für meine Notizen in der Beschreibung. Dadurch sind die quasi so als Notiz ausgeblendet. Und dann bleiben ja nur noch immer weniger übrig. Und dann gucke ich, wie ich die auf die 10, 15 Ansprüche verteile, welche ich brauche, um neue Zweige einzuführen. Weil die Abzweigung muss ich ja drin haben.
Ja.
Ich kann ja nicht erst den dritten Anspruch nach der Abzweigung reinmachen, aber nicht die Abzweigung. Dann gucke ich, was ich da reinbauen muss. Und dann fange ich an mit der Nummerierung und den Rückbezügen.
Verstehe.
Wie machst du das?
Also mehr als 15 ist bei mir auch kein Problem. Das hatte ich mir gerade notiert. Ja, ich drafte auch ganz viele, ja, erstmal und pack dann die, entweder fasse ich am Schluss welche zusammen, abhängige Ansprüche, oder ich packe halt welche in die Beschreibung. Allerdings ohne Farbkodierung, so wie du das machst. Das ist wieder dieser Unterschied visueller ja. Denkerin oder nicht. Genau, ja. Eben nochmal top-down, bottom-up. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich erstmal konkret anfange beim Anspruch 1 schreiben, ja. Wirklich die Erfindung, die will man ja festnageln erstmal, ja. Zu schreiben und mich dann aber, bevor ich das quasi vollendet habe, ertappe ich mich manchmal dabei, schon zu überlegen, naja, also jetzt wieder Beispiel, weiß ich nicht, Predictive Maintenance mit KI in einer Verpackungsmaschine, ja, dass ich mich dann bevor ich überhaupt diesen Kern der Erfindung, den eigentlichen Algorithmus, um den es dann bei mir geht, oft runtergeschrieben habe im Anspruch 1, dass ich da schon immer nachdenke, ja, muss das jetzt eine Verpackungsmaschine sein? Kann es nicht jede Art von Fertigungsmaschine sein? Oder kommt es überhaupt darauf an, dass das jetzt eine Maschine ist? Ja, und dann fange ich schon an, an diesen Begriffen quasi rum zu generalisieren, bis ich dann merke, ich habe ja eigentlich noch gar nicht definiert, was ich wirklich funktional als Kern haben will im Anspruch 1. Also das finde ich manchmal schwierig, da die Grätsche zu kriegen. Mhm. Und auch schwierig finde ich in dem Zusammenhang, wenn man dann eben gleich da am Anfang zu viel generalisiert, dann rutscht die Erfindung ja quasi immer höher so auf so eine Metaebene. Und dann ist es auch immer schwieriger, dann wirklich noch den Kern, den man im Kopf hat, rauszukristallisieren. Ist schwer zu erklären. Also das ist so wirklich beim Schreiben, ich weiß auch gar nicht, wo da die Grenze bei mir ist. Das ergibt sich dann irgendwie, aber da ertappe ich mich manchmal, dass ich da so auch durchaus hin und her iteriere, ja, dass ich irgendwie generalisiere und dann denke ich mir, oh, jetzt ist es so generisch geworden, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Erfindungskern richtig griffig auf den Punkt kriege und dann gehe ich wieder runter in der Abstraktionsebene. Also das oszilliert da oft bei mir auch beim Schreiben.
Das oszilliert auch, aber ich versuche da wirklich konsequent durchzugehen. Hm. Und was ich versuche, oder ich versuche mich echt zu zwingen, und meistens klappt das auch, wirklich am Ende die Erfindungsmeldung nochmal zu lesen. Also wenn ich meine Beschreibung habe und auch die Figurenbeschreibung, ich lese immer nochmal die Erfindungsmeldung. Mhm. Und ich versuche auch, je nachdem, wie das funktioniert, aber dann diese zusammenfassenden Sätze in der Figurenbeschreibung nochmal unterzubringen. Mhm. Ich gucke dann, ob ich quasi die Worte aus der Erfindungsmeldung für die Figurenbeschreibung nutzen kann. Und wenn ich da dann nur die Bezugszeichen einsetzen muss, beziehungsweise die Begriffe auf meine Ansprüche mappen kann. Mhm. Das geht teilweise. Also, dass man dann das einfach nochmal reinpackt und wenn das gut mappt, dann hat man das auch beschrieben, wenn ich das da problemlos einfügen kann. Also das ist für mich immer so ein bisschen so ein Kontrolltest. Kann ich Passagen aus der Erfindungsmeldung in die Figurenbeschreibung einbauen? Mhm.
Verstehe.
Da mache ich immer die Gegenprobe. Und ich lese tatsächlich immer die Erfindungsmeldung nochmal, wenn ich die Anmeldung fertig habe. Und ganz wichtig, immer die Arbeitstitel. Die kommen ja ganz oft mit so einem Arbeitstitel. Mhm. Und dann ist die Erfindungsmeldung und beschreibt irgendwas. Und häufig ist der Arbeitstitel sehr aussagekräftig. Mhm. Was sich manchmal in den Stichworten nicht so wiederfindet. Aber das Unterscheidungsmerkmal steht dann schon im Arbeitstitel.
Ja.
Und da gucke ich auch dann nochmal rauf.
Das ist ein guter Punkt, glaube ich, ja. Das
vergisst
man vielleicht leicht manchmal, aber sollte man tun, ja, weil ja irgendwann verselbstständigt sich ja die Erfindung so ein bisschen, wenn man da erstmal tief genug reingebohrt hat und wenn man dann nochmal an den Anfang zurückgeht und schaut, was war eigentlich der Arbeitstitel, weil da hat der Erfinder ja versucht zu formulieren auf einen Punkt, um was geht's
hier.
Finde ich gut, ja.
Und der Arbeitstitel ist ja manchmal auch so ein, die fangen an und dann durchläuft das iterative Prozesse intern, weil es dann doch Stand der Technik gibt und dann wird nochmal nachgelegt und bis das dann zu uns kommt. Mhm. Aber die Idee war eigentlich mal eine ganz andere und dann finde ich das schon gut abzugleichen oder nochmal rückzufragen, warum heißt das eigentlich so? Ja. Was ist da der Background? Und dann kommt da manchmal schon noch irgendwie zusätzlicher Input.
Verstehe. Jetzt reden wir fast schon wieder eine Dreiviertelstunde und ich habe das Gefühl, wir könnten noch mal eine Dreiviertelstunde reden über wie man Patentansprüche schreibt. Deswegen, ich glaube fast, wir machen irgendwann noch mal eine Fortsetzung zu der Folge. Ja. Man könnte noch ganz viele Aspekte jetzt ansprechen, aber lass uns langsam zum Ende kommen. Hast du noch letzte Worte? Irgendwas, was du auf jeden Fall in dieser Folge noch loswerden willst zu dem Thema?
Nee, eigentlich nicht, aber an alle Erfinder in diesem Punkt, bitte konsistente Begriffe, wäre mir super wichtig, wäre ich sehr dankbar. Und mit den Figuren, schwarz-weiß ist super. Farbe, so viel Mühe, zum Erklären. Ich nehme gern alle farbigen Präsentationen, die sowieso immer in irgendwelchen Meetings und Runden gezeigt werden müssen, damit ich die Erfindung verstehe. Aber wenn irgendwie eine Patentanmeldung geplant ist, macht bitte immer gleich sofort die Schwarz-Weiß-Zeichnungen dazu, das wäre sehr hilfreich und spart viel Arbeit. Und ohne Bezugszeichen und Text.
Prima. Vielen Dank, Felicita. Da war viel Neues für mich auch drin. Jetzt wissen wir also schon mal, wie man vorgehen kann beim Entwerfen der Patentansprüche. Ja, sicher machen wir nochmal eine Fortsetzung dazu. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn man dann einen Entwurf hat der Patentansprüche, dann empfehle ich immer noch, haben wir auch schon teilweise angesprochen, nochmal, wenn die Zeit erlaubt, einen Schritt zurückzugehen und den Anspruch 1 nochmal mit einem frischen Kopf zu betrachten. Und was ich da immer mache, ist, ich zwinge mich wirklich dazu, mir gewisse Kontrollfragen zu stellen, wenn ich mal den Anspruch 1 gedraftet habe in einer Fassung, wo ich denke, so ist er gut. Und ich unterziehe den Patentanspruch dabei meistens 4 Tests. Und ich finde immer etwas, was man da noch verbessern kann, jedes Mal. Deswegen schlage ich vor, dass wir dazu auch noch eine extra Folge machen, diese 4 Tests, vielleicht in der nächsten Folge. Schauen wir mal.
Ja, sehr
In
gern. Da bin
diesem.
ich gespannt, wie du dann meine Ansprüche challenge mit deinen 4 Tests.
Und vielleicht machst du ja ganz andere Tests. Bin ich auch gespannt. Gucken wir mal.
Werden wir herausfinden.
Genau. In diesem Sinne, wir hoffen, Sie konnten auch wieder etwas Nützliches hier für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen. Seien Sie gerne nächstes Mal wieder dabei in 2 Wochen. Bis dann.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banshaf und Bastian Best. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.